Und wenn man das jetzt nochmal ein Jahr später raufschaut, ne, dann hat der Kunde hier ein richtig gutes Kundenerlebnis, das fühlt sich alles gut an, er findet seine Produkte sehr schnell und vor allem, er muss viel seltener anrufen, viel seltener nachfragen, weil über das Kundenportal alle Belege dort sind, sein gesamter Garantieablauf, wie lang, welche Seriennummer ist das, wann läuft die Garantie ab, alle Garantiefälle und so weiter sind da digital abgebildet bis hin zur Anbindung ans CRM und so weiter. Ne? Und das ist dann schon wirklich die Endausbaustufe, wo man sagt, wow, okay, da ist das Unternehmen danach wirklich auf einem komplett anderen Level.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ganz ehrlich, ich glaube es manchmal selber kaum, aber wir haben mal wieder ein Thema gefunden, über das wir in diesem Podcast noch gar nicht gesprochen haben oder wo wir uns auch noch nicht drauf konzentriert haben. Und zwar das ganze Thema Onlinehandel, Verkauf, vor allem aber im B2B-Bereich, also B2C, haben wir gerade schon ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, Zalando und Co., die kennt irgendwie jeder, aber wie funktioniert sowas eigentlich nachher im B2B-Umfeld? Dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, bei mir ist Matthias Thürling, richtig?
Richtig.
Perfekt. Ich glaube Thürlinger am Anfang immer gesagt. Ist in Ordnung. Das wollen wir nicht haben. Also Matthias Thürling, er ist Gründer und Geschäftsführer von Intocommerce und schön, dass du heute da bist.
Gerne.
Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
An der Stelle wie immer nochmal der Hinweis, auch die Folge gibt es bei YouTube zu sehen, also schaut da gerne auch mal vorbei. Genau. Matthias, stell dich gerne mal vor, was machst du bei Intocommerce, warum hast du das gegründet?
Ja, im Prinzip hast du ja schon das Wichtigste gesagt. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Intocommerce. Ich bin aber auch Vater von einer Tochter, die bald 6 Jahre alt wird. Ich trinke gerne Wein, fahre gerne Fahrrad und versuche auch beides miteinander zu kombinieren.
Gefährlich. Geht.
Ich habe Intocommerce vor 10 Jahren gegründet. Ich habe einfach schon damals gesehen, dass es gerade im Mittelstand einfach noch wahnsinnig viel Bedarf gibt, das Thema Vertrieb und Kundenservice nochmal weiter zu digitalisieren. Und das wäre fast schon unterlassene Hilfeleistung, wenn man das eben nicht tut, weil einfach diese Unternehmen, dieser Mittelstand wahnsinnig viel aufzuholen hat noch. Mhm. Und die einfachste Möglichkeit, der einfachste Weg, da einen richtigen Schritt nach vorne zu machen, ist aus unserer Sicht eben einen Online-Shop zu machen. Mhm. Online-Shop muss dann nicht zwingenderweise so sein, wie man das so kennt als Privatnutzer. So auf Amazon bestelle ich mal irgendwie eine Glühbirne. Mhm. Sondern Online-Shop kann einfach auch mal eine Oberfläche sein zwischen Kunde und Unternehmensprozess. Mhm. Ne? Und das ist das, was wir tun. Das machen wir seit 10 Jahren. Wir setzen dafür eine E-Commerce-Software hier aus Deutschland ein. Das nennt sich Shopware. Das ist die führende E-Commerce-Plattform im deutschsprachigen Raum. Mhm. Wir sind da Nummer 1 Goldpartner für B2B, also die Nummer 1 sozusagen für den Mittelstand. Und machen das eigentlich inzwischen seit 10 Jahren und auch bin auch ganz zufrieden.
Bist damit. Ja immer noch dabei.
Ja, genau.
Also es scheint auch Spaß zu machen. Ja. Sehr cool. Gut, vielen Dank für deine Vorstellung. Ich habe ja immer zum Anfang noch so eine kleine Frage, die ich meinen Gästen stelle, unvorbereitet. Mhm. Für dich habe ich mir heute überlegt, dass mich interessieren würde, was wäre so dein Plan B-Beruf? Wenn das jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen ab morgen nicht mehr möglich wäre, hast du irgendeinen Kindheitstraum, den du halt irgendwie immer nur geträumt hast und nie ausgelebt hast? Oder?
Also ich habe vor ganz vielen Jahren habe ich mal darüber nachgedacht, ob ich einen Rennradverleih auf einer kanarischen Insel aufmachen soll. Mhm. Weil es immer gutes Wetter.
Auswandern, oder?
Naja, das Bedingte ist sozusagen, ja, aber weil es ist immer gutes Wetter, man hat immer nette Menschen, die dann irgendwie vorbeikommen und Räder ausleihen wollen und man hat ein bisschen was Handwerkliches dabei, weil man so ein bisschen an Rädern basteln kann.
Okay, das heißt, so das Handwerkliche fehlt vielleicht manchmal heute im Alltag, das ist dann in der Freizeit
quasi naja, mehr. Naja, also Handwerk im Sinne von, man sieht was am Ende, kann es anfassen, aber im Grunde genommen sind auch wir Handwerker. Mhm. Ne? Also so wie ich mich nicht traue, irgendwie zu Hause an einer Wasserinstallation oder Elektroinstallation was machen zu machen, weil ich sag, da muss ein
Elektro
Profi ran.
Finde ich auch immer schwierig, ja.
Genauso sind wir ja Profis, was eben das in diesem Fall vielleicht nicht Verknüpfen von Elektroleitungen angeht, sondern Verknüpfen von Unternehmensprozessen. Ne? Mhm. Von daher sind wir auch Handwerker.
Sehr schön. Perfekte Überleitung. Dann schauen wir uns euer Handwerk ein bisschen genauer an jetzt. Ich habe mir für den Einstieg mal so ein bisschen überlegt, mich würde erstmal so interessieren, ich kenne mich, wie gesagt, mit E-Commerce überhaupt gar nicht aus, schon gar nicht, wie gesagt, im B2B-Umfeld. Wie hat sich das so in den letzten 5 bis 10 Jahren entwickelt? Von wo kommen wir da? Wenn du sagst, du bist seit 10 Jahren dabei, hast du, glaube ich, auch eine ganz gute Übersicht. Muss jetzt nicht super tief sein, aber einfach, dass wir mal ein Gefühl kriegen, ist es irgendwie relevanter geworden? Was hat sich da verändert? Welche Möglichkeiten gibt's heute?
Ja, Also die Relevanz hat sich enorm verändert. Also in den letzten 10 Jahren, also vor 10 Jahren musste ich noch erklären, warum man überhaupt E-Commerce machen soll. Ne? Da hat mir dann irgendwie so ein CFO von einem Großhändler sowas mal an den Kopf geworfen, von wegen, es gibt auch eh kein E-Commerce-Modell, was sich irgendwie rechnet und was funktioniert. Mhm. Ich glaube, das muss man nicht mehr diskutieren. Ne? Mhm. Also es ist klar, man kann mit Geld, mit E-Commerce Geld verdienen. Amazon verdient Geld und es gibt auch viele, viele Unternehmen, viele Kunden, die wir haben, die E-Commerce profitabel einsetzen können. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Was wir sehen, was sich in den letzten Jahren sicherlich nochmal verändert hat, ist, vor 10 Jahren war man froh, dass das technisch überhaupt funktioniert, ne? Dass man da überhaupt was bestellen kann und dass da die Kreditkarten noch abgerechnet werden. Mhm. Das war irre. Ja, heutzutage ist das eigentlich eine Commodity und was, wo man sagt, das funktioniert selbstverständlich, ne? Und es wird sogar immer einfacher, ne? Das heißt, wenn man heutzutage aus einer technologischen Sicht halt raufschaut, ne, gibt es Cloud-Systeme wie zum Beispiel Shopify, wo man sagt, das ist halt super einfach, da halt einen Online-Shop zusammenzustellen und innerhalb vom Tag ist man online. Mhm. Das ist eine Komplexität, die inzwischen so vereinfacht ist für zumindest einfache Produkte, die schon wirklich beeindruckend ist, eine beeindruckende Entwicklungsgeschwindigkeit auch. Ne? Und das hat sich natürlich gewandelt, ne, dass man von super kompliziert, man ist froh, dass es überhaupt funktioniert, zu super easy, zusammenklickbar, kann eigentlich jeder. Und wenn ich jetzt heute anfangen müsste, irgendwie, diese Gläser hier zu verkaufen, dann kann man das sicherlich innerhalb von wenigen Stunden so einen Online-Shop zusammenstellen. Ne? Das ist schon beeindruckend.
Ja, okay. Also quasi einmal das Technologische, was sich verändert hat und einmal aber auch die Sichtweise auf alles, quasi diese Relevanz.
Die wirtschaftliche Relevanz ist natürlich mega gewachsen natürlich, das ist keine Frage. Und das sieht man eben auch eigentlich über alle Branchen hinweg.
Ja. Ich habe vorhin in der Einleitung schon mal kurz gesagt, so ich glaube so, warum B2C-Business irgendwie einen Online-Shop haben sollte, um Gläser zu verkaufen, um diese Tablets hier zu verkaufen und Co. ist, glaube ich, jedem irgendwie klar. Jeder hat es schon mal genutzt. Heutzutage gibt es kaum jemanden, der nicht online schon mal was bestellt hat. Wir haben ja versprochen, wir reden heute auch mehr über das B2B-Umfeld. Mich würde interessieren, welche Unternehmen, sage ich jetzt mal, betrifft denn das überhaupt? Also ich sag mal, ich weiß nicht, kann ich einen Shop haben für eine riesen Produktionsanlage und sagen, bestellen Sie die jetzt hier online? Ist es sinnvoll oder geht es da eher um andere Komponenten?
Auch das kann sinnvoll sein, komme ich gleich zu. Grundsätzlich sagen wir, ist so ein Online-Shop für B2B, also Industrie und Großhandel, vor allem dann interessant, wenn es eine bestimmte Produktklassifikation enthält. Mhm. Was meine ich mit Produktklassifikation? Wenn wir mal aus einer Kundensicht schauen, also der Kunde des Online-Shop-Betreibers, und der sich mal in die Rolle des Einkäufers versetzt. Mhm. Wenn der mal so eine klassische ABC-Analyse macht von dem, was er einkauft, ne, dann ist so ein A-Produkt, das sind Produkte, die sind wahnsinnig teuer, bestellt man aber auch nur alle 20, 30 Jahre. Mhm. So eine Großmaschine, von der du gerade gesprochen hast.
Produktionsanlage, ne? Wie auch
immer. Die wird super individuell, ja, entsprechend den Anforderungen des Kunden wird jetzt zusammengestellt, die existiert auch nur einmal in der Welt so, genauso wie sie da in dieser Halle später steht. Das ist natürlich nichts, was man jetzt mal schnell sich online zusammenklickt. Dann kommen so B-Teile. Das sind eher so Gebrauchsgüter. Ne? Also während die Maschine ein Investitionsgut ist es so, dass die B-Güter sind so Gebrauchsgüter. Mhm. Das könnte sowas sein wie zum Beispiel ein Computer, kann man sich vielleicht vorstellen, ne, den man sich so zusammen konfigurieren kann, wo man sagen könnte, ein bisschen größere Grafikkarte, größere Monitor, andere Festplatte oder was auch immer. Also gibt es noch ein paar Teile, die man
irgendwo noch LEDs dran.
So, ne, wo man irgendwas noch hübsch machen kann, sowas. Ja. Ne? Das sind dann so Gebrauchsgüter. Die sind dann normalerweise auch so im Lebenszyklus von 3 bis 5 Jahren oder sowas. Ne? Und dann gibt es die Verbrauchsgüter. Und das ist halt das, was sich wirklich verbraucht. Ne? Das ist halt vom Wasser über Kaffee, über den Drucker, Toner oder was auch immer. Mhm. Und wenn man sich das mal anschaut, dann muss man halt sagen, klar, so C-Teile ist halt ein hohes Volumen, ne, wird sehr oft bestellt. Das ist innerhalb von einer Woche leer, so ein Kaffee.
Oder schneller, je nachdem.
Und das ist halt sehr, sehr gut geeignet natürlich für einen Online-Shop. Mhm. So diese B-Güter, diese Gebrauchsgüter, die sind gut geeignet, wenn man den Kunden gut abholt und vielleicht gut online berät. Mhm. A-Güter und Investitionsgüter natürlich gar nicht. Mhm. So. Und dementsprechend muss man sich halt überlegen, was in meinem Portfolio ist jetzt so ein B- und C-Teil? Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass der Kunde eine gute Customer Journey hat? Also ein gutes Kundenerlebnis am Ende eben hat, ne? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich hier den Kunden gut abhole? Mhm. Selbst bei den Investitionsgütern gibt es ja aber inzwischen auch Bewegungen, ne, dass man sagt, kaufe ich da zum Beispiel keine ganze Maschine mehr, sondern schaffe ich es da vielleicht einfach Leistung zu kaufen. Ne? Mhm. Also so, keine Ahnung, sei es, ich hätte gern 100 Bar pro Stunde und die kaufe ich dann und rechne die dann ab und solche Sachen, ne, solche ganz anderen so PSUs-Modelle sozusagen, selbst das könnte man E-Commerce-mäßig abbilden. Mhm. Aber klassischerweise sind wir eben bei diesen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern.
Okay. Ich stelle mir das jetzt, also wenn man das so hört, denkt man erstmal, ja, klingt voll logisch, mach doch einen Online-Shop, cool. Vor welchen Herausforderungen stehen denn solche Unternehmen vielleicht gerade in dem Bereich? Weil ich denke mir so, es ist ja, also es klingt irgendwie alles so relativ einfach und ich meine, ihr macht das ja auch schon lange, aber was ist denn da vielleicht gerade noch so die Herausforderung oder wo hakt es vielleicht manchmal gerade noch?
Ja, also zum einen müssen zukünftige Online-Shop-Betreiber natürlich erstmal überlegen, wie binde ich so einen Online-Shop ein in meine Organisation? Wie binde ich das ein, auch in das Kundenerlebnis, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Ne? Mhm. In der Organisation trifft man hier und da auf Widerstände. Ne? Was ist mit dem Außendienstler, der jetzt rausgeht? Nimmt der jetzt mir Umsatz weg, der Online-Shop, oder nicht? Ne? Mhm. Was ist mit dem Innendienst? Hilfe, Hilfe, werden wir jetzt alle wegrationalisiert oder nicht? Ne? Mhm. Das sind erstmal so organisatorische Probleme.
Kommunikationsprobleme vielleicht auch.
Auch das, ne? Change Management, ja. Ne? Dass man dann an der Stelle ist, ne? Menschen mitzunehmen. Ganz operativ gibt es oft Datenprobleme natürlich, ne? Weil das, was dann der Vertriebsinnendienst seit 20 Jahren im Kopf hat, welche Produkte wie miteinander zusammenpassen oder sowas, ne? Das muss jetzt natürlich online abgebildet werden. Das heißt, das muss halt ordentlich gepflegt werden. Und dann muss es auch organisatorisch natürlich gemacht werden. Ne? Also wer kümmert sich in Zukunft drum? Welches Wissen brauchen wir dafür? Welche Fähigkeiten brauchen wir im Unternehmen, um das eben abzubilden? Und auch das stellt halt viele Unternehmen natürlich für Herausforderungen, ne? Weil da muss man plötzlich online reden. Ja, und hat da plötzlich ganz andere Buzzwords, die einem entgegenkommen. Da kommen da solche Agenturfuzzis wie wir und stellen da ganz blöde Fragen und kann das gar nicht richtig einordnen, was es da eigentlich ist. Und das ist ein Prozess, den man sich halt stellen muss. Ne?
Also auch eine Expertise, die man dann erstmal wieder sichtbar machen muss, quasi, die vielleicht in den Köpfen der Mitarbeitenden ist, die halt, wie du sagst, schon jahrelang genau wissen, wo sind die Kundenbedürfnisse, welche Teile müssen wie, wo, was zusammen.
Also Produktexpertise auf jeden Fall, ne? Das ist ja alles da. Ne? Das muss man einfach nur alles heben. Aber ich finde es viel interessanter zu überlegen, wie schaffen wir es da halt auch eine inhaltliche Transformation im Unternehmen hinzukriegen, zu verstehen, dass halt online wirklich eine Unterstützung sein kann und auch Arbeit abnehmen kann.
Mhm. Ist wahrscheinlich auch schwer zu akzeptieren für den einen oder anderen am Ende. Oder
ja,
aber hast du da schon was erlebt?
Natürlich ist das schwer am Anfang, ne? Aber wenn ich halt in Unternehmen reinkomme und da steht der Wäschekorb unterm Fax, der gegen Ende des Monats dann eben die Faxe entgegennimmt und zwei Damen sitzen da, um die Faxe abzutippen. So, genau so erlebt, ja.
Wow, okay, ich wollte gerade sagen, plakativ, aber
ja,
nein.
Okay. Aber wirklich genau so erlebt, ja. Dann muss halt auch allen klar sein, dass halt ihre Zeit vielleicht besser investiert ist, einfach gute Kundengespräche zu führen bei den Kunden, die jetzt nicht auf das Fax warten, sondern dass man sich eher Zeit nimmt für die Kunden, die halt eher nochmal ein bisschen mehr Beratung brauchen, die vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundinformationen brauchen. Da wehrt sich ja im Unternehmen keiner dagegen, bessere Gespräche zu führen mit den Kunden. Ne? Aber Fax abtippen ist halt dagegen vielleicht eine Arbeit, die nicht so viel Spaß macht. Ja? Und die könnte man halt vielleicht abnehmen.
Um die schlägt sich mit Sicherheit auch keiner.
Eben, ja. Und das muss man vielleicht erstmal klar machen.
Okay. Ich würde ganz gern zum Einstieg jetzt noch, bevor wir dann nochmal auch in die Strategie vielleicht reingucken oder auch was das logistisch vielleicht nachher auch bedeutet, würde mich mal noch interessieren, ist vielleicht ein bisschen plump jetzt gesagt, aber welches Ziel verfolge ich nachher mit E-Commerce? Also was ist nachher wirklich mein Mehrwert? Was ist mein Goal, mein Ziel? Ja. Wo will ich hin?
Es gibt Kunden mit ganz unterschiedlichen Zielen bei uns. Ne? Zum einen, wir haben ja bei uns auf der Webseite stehen und quasi über den Türrahmen stehen. Wir machen keine Online-Shops, wir machen digitale Umsatztreiber.
Ja.
Und das kann halt bedeuten, dass wenn ich mir bewusst ist, dass ich hier diesen Online-Shop auch als Marketingkanal nutzen möchte, dass man das halt wirklich als Ziel setzen könnte. Wir wollen darüber Umsatz machen. Manchmal ist es aber vielleicht gar kein Umsatz, sondern es ist vielleicht auch das Ziel, einfach qualifizierte Leads über einen Online-Shop zu bekommen. Weil im schlimmsten Fall, sage ich mal, ist so ein Online-Shop einfach nur ein schöner digitaler Katalog. Der halt vorher auf dem Tisch lag, der ist jetzt online, kann ich leichter durchsuchen. Man hat mal
durchblättert, aber nicht aktiv wird.
Früher hat man da durchgeblättert, jetzt kann man halt mal ein bisschen durchsurfen, vielleicht eine gute digitale Beratung bekommen und hat ein bisschen Inspiration und wählt dann eben nicht den in den Warenkorb-Button, sondern den Jetzt-Anfragen-Button. Auch das ist ein gutes Ziel für so einen B2B-Online-Shop. Dann natürlich der Umsatz, klar. Das ist natürlich für uns am naheliegendsten und am einfachsten. Ja. So ein Onlineshop kann aber auch das Ziel haben, Transaktionskosten zu reduzieren, indem ich das zum Kundenportal mache und eben dafür sorge, dass die Leute nicht mehr das Fax uns zuschicken, was ich abtippen muss, sondern online sich ihre letzten Bestellungen wieder aufrufen können, das Ganze nochmal nachbestellen, so wie immer. Ne? Und das dann automatisch alles hinten reinläuft in die weiteren nachfolgenden Prozesse. Mhm. Auch das kann ein richtig gutes Ziel sein. Vielleicht ist der Shop komplett geschlossen. Ich habe gerade mit jemandem telefoniert, der hat nur 200 Nutzer in diesem Online-Shop, aber macht damit halt Millionen Umsatz, weil das halt einfach dann nur Großhandels-Online-Shop ist für eine ganz ausgewählte Zielgruppe und hauptsächlich der Prozess halt hinten sauber sein muss. Mhm. Und dafür muss halt wiederum die Dateneingabe sauber sein.
Mhm. Krass. Ja, das, wie du sagst, es ist nachher ein Tool für alles Mögliche, je nachdem, was eben das Ziel ist und was man damit anstrebt. Okay. Ja. Ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber magst du vielleicht noch so in ein, zwei Sätzen oder kannst du in ein bis zwei Sätzen mal sagen, wie so eine Strategie aussehen könnte? Wie finde ich meine Strategie für so ein, oder wie finde ich nicht, vielleicht nicht die Strategie, sondern vielleicht wie finde ich mein Ziel?
Also wenn wir, also bevor wir irgendeine Zeile Code schreiben, gehen wir mit den Kunden immer erstmal in den Workshop rein und stellen genau diese Frage. Mhm. Und was wir dann, wenn wir merken, da braucht es noch ein bisschen, ja, was wir dann gerne machen, ist, wir geben den Kunden Hausaufgaben und geben denen einen Fragebogen mit oder erarbeiten den mit den Kunden, dass die mal ihre Kunden mal befragen. Mhm. Weil man denkt ja, wir haben ja jeden Tag Kontakt mit dem Kunden. Ja,
wir
wissen, was sie brauchen. Ja, genau. Ja. Aber die wollen ja nicht immer die Schraube XY, ne, die ich immer bestelle, sondern die Frage ist ja eigentlich, warum bestellst du genau diese Schraube? Und vielleicht kommt ja raus, ich habe die schon mal genommen. Mhm. Ja, aber hast vielleicht mal nachgefragt? Nee, ihr habt nicht nachgefragt. Ach, ist interessant. Ne? Und dann kommt man erst in die Tiefe rein, zu ermitteln, was ist eigentlich das wahre Kundenbedürfnis. Und aus diesem wahren Kundenbedürfnis, aus dieser Kundenbefragung, das wahre Kundenbedürfnis heraus zu ermitteln und mal wirklich dahinter zu gucken, daraus lohnt sich dann eben eine Strategie rauszumachen. Oft ist es natürlich aber auch so, dass es eine Top-Level gestelltes Ziel gibt, im Sinne von, wir wollen Transaktionskosten sparen, wir wollen einen anderen Marktzugang nochmal haben, wir wollen uns regional ausbreiten. Mhm. Ganz oft ist es so, dass wir Großhändler haben, die in der Region besonders stark sind, im Handwerk oder sowas. Da sagt man, ja, ich gehe immer zum Müller. Mhm. Und der Müller will jetzt aber halt auch mal halt über seinen Landkreis hinaus auch mal Umsatz machen und dann halt in anderen Regionen sichtbarer werden. Auch das kann ein Ziel sein, ne? Aber das sind eben unterschiedliche strategische Initiativen, die auch von oben dann auch oft kommen. Ja.
Das ist jetzt gerade ein wichtiger Punkt. Das wäre jetzt mein Einstieg ins nächste Thema auch ein bisschen gewesen, die Strategie, nämlich diese Frage, es gibt ja verschiedene Stakeholder. Wir haben schon so die Kunden jetzt schon so aus ein bisschen verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Auch die Mitarbeitenden kamen gerade schon mal so ganz kurz zum Gespräch oder waren Teil des Gesprächs. Und jetzt haben wir natürlich auch noch die CEOs oder die Geschäftsführung, wie du gerade gesagt hast, die vielleicht auch noch Ziele verfolgen. Wie treffen die sich? Und was ist vielleicht auch aus deiner Erfahrung eher so die treibende Kraft nachher? Also es ist wirklich eher meistens eine Entscheidung von oben und dann wird es halt umgesetzt oder kommt es manchmal vielleicht auch von unten raus? Oder kommt es vom Kunden her? Das ist die Frage.
Es kommt meistens von oben, also zumindest mal die erste Initiative. Mhm. Was wir oft erleben ist, dass vielleicht auf Arbeitsebene mal so ein Test mal aufgebaut wurde, ne, dass jemand mal vielleicht eben so ein Shopify-Shop, was ich gerade gesagt habe, mal so testweise mal so ein paar Produkte reingeschmissen hat und sagt, guck mal hier, so könnte es aussehen. Mhm. Und dann kommen aber ganz viele Sorgen, dass das alles so nicht geht und nicht funktioniert. Und die Produkte sind eh viel zu komplex für so einen Zusammenklick-Shop, sage ich mal. Ja. Und da sind auch verschiedene Preislisten dahinter und Versandkosten und so weiter. Das funktioniert alles damit nicht, aber egal, man hat zumindest mal so eine Idee. Mhm. Und damit läuft man dann meistens intern los und holt sich da durchaus dann Stakeholder ab. Mhm. Ne? Das ist dann durchaus Mittel- oder Top-Management. Und das sollte man auf jeden Fall immer haben. Ne, weil am Ende geht es auch um Geld und je nachdem, wie groß man das aufziehen möchte, auch nicht um wenig Geld, sodass man eh am Ende immer eine Entscheidung von der Geschäftsleitung braucht. Mhm. Ne, und dementsprechend macht es durchaus Sinn, früh da jemand mit an Bord zu holen. Ja.
Okay, das heißt aber auch, ich muss im Prinzip, also ich meine, das ist eine blöde Frage, ich muss natürlich alle mitdenken, aber es ist sogar so, dieses Entscheidungsthema kommt halt mehr von oben quasi nachher. Die Umsetzung ist vielleicht nachher bei den Mitarbeitenden und dann hast du noch die Kunden, die man vielleicht erstmal fragen muss, was wollt ihr eigentlich?
Ja.
Ist schon komplex, oder?
Natürlich, es ist nicht einfach, ne? Und also wär's einfach, würde es ja jeder machen.
Stimmt.
und dementsprechend kann man schon damit leben, dass es nicht einfach ist. Aber ich glaube, man kann sich dabei auch behelfen, indem man eben sagt, wir machen nur ein bestimmtes Sortiment, was wir besonders, was erstmal besonders einfach und besonders leicht zu verstehen ist. Mhm. Wir nehmen eine bestimmte Kundengruppe, die besonders strukturiert ist, die besonders einfach anzusprechen ist. Und so kann man sich durchaus behelfen, einfach mal ein paar Schritte in das Thema reinzumachen.
Das ist vielleicht ein guter Punkt. Das sagen wir auch immer gerne bei Digitalisierungsstrategien allgemein. Man muss nicht gleich alles auf einmal machen, sondern einen Plan haben, wo es hingehen soll und dann Schritt für Schritt quasi vorgehen.
Genau. Okay.
Das heißt, es ist schon mal eine gute Idee quasi.
Ja.
Sehr schön. Es gibt ja super viele Faktoren da wahrscheinlich generell so zu bedenken. Du hast schon das Thema Kunden angesprochen. Ich werfe jetzt mal ein Thema mit rein, ist ja so dieses Thema auch mobile oder Desktop-Nutzung oder sowas. Also diese ganzen Themen. Wo fange ich bei meiner Strategie nachher an? Also du hast jetzt schon gesagt, Kundenbefragung ist vielleicht erstmal eine gute Idee. Was wollt ihr eigentlich haben und wie geht's dann weiter? Was macht man dann?
Ja.
Was muss ich alles bedenken?
Also wenn wir uns jetzt das Thema mobile und Desktop-Optimierung und sowas anschauen, das ist im B2B-Kontext bei uns überhaupt kein Thema. Also wir sehen, 92% sind Desktop-Nutzer. Mhm. Woran liegt das? Dass eben meistens ist über Einkaufsprozesse wir sprechen, die klassisch am Rechner gemacht werden. Mhm. Es ist ein bisschen was anderes, wenn man zum Beispiel in Richtung Handwerk oder Industrie, Maschinenführer und so weiter geht. Mhm. Die stehen zwar halt direkt an der Maschine oder auf der Baustelle und müssen jetzt ihr 315er Rohrfitting jetzt nachbestellen oder sowas. Mhm. Ja, das ist natürlich was anderes.
Ja.
Aber das Gute ist, dass dadurch, dass wir ein bestehendes E-Commerce-System nehmen, was ja auch aus der B2C-Welt kommt, ist das schon grundsätzlich sehr gut mobil optimiert. Na, da muss man sich gar nicht so viel Gedanken machen.
Das ist gar nicht so das Problem, ja.
Genau.
Okay.
Was ich mir eher Gedanken machen würde, ist das Thema Daten und Prozesse. Mhm. Daten hatte ich gerade schon angesprochen, ne, dass man die halt natürlich aufbereiten muss, dass das Wissen, was da im Kopf ist, dass es gepflegt sein muss, dass das irgendwie in einem wie auch immer gearteten System drin ist. Und eigentlich sagen wir, kommt heutzutage kein Online-Shop mehr aus, ohne auch eine vernünftige Automatisierung und Anbindung. Mhm. Weil sonst gibt's einfach aus Kundennutzensicht überhaupt keinen Mehrwert für den Online-Shop.
Was meinst du mit Anbindung zum Beispiel an ERP-Systeme oder
genau,
sowas?
Genau, ne? Also wenn am Ende jemand die Bestellung per Hand abtippen muss, dann war das der Schritt vom Fax abtippen jetzt nicht wahnsinnig groß.
Klassischer Medienbruch.
So, dann lohnt sich die Nummer fast gar nicht.
Ja.
Ne? Dementsprechend müssen wir also das irgendwie automatisieren und ein ERP-System anbinden. Das ist so das eine. Worauf wir aber auch oft stoßen, sind dann prozessuelle Probleme, wie zum Beispiel Hilfe, wir müssen ja dann einen Neukunden anlegen. Das kann für manche Unternehmen ein Problem sein, weil halt Neukunden anlegen heißt, da muss dann noch die und die Prüfung und die und die Prüfung
CRM
passieren.
CRM und so weiter.
CRM und dann muss dann vielleicht noch die Umsatzsteuer-Identnummer geprüft werden und zwar gegen die und die Stelle und so weiter. Mhm. Ne? Wir sind also im Online-Business, ne? Und wir Onliner wollen ja am liebsten innerhalb von 2 Stunden das Paket gepackt haben und auf dem Laster haben.
Ne? Am liebsten schon angekommen, ja.
So. Und das kriegen aber viele Unternehmen vielleicht erstmal gar nicht hin. Mhm. Und da muss man sich halt überlegen, was kann man denn daraus machen? Und auch so ein Problem, ne, wenn ich bisher Großhändler war und jetzt öffne ich also meinen Shop auch für den Endsanitär-Heizungsfachmann, da muss ich plötzlich nicht mal die Palette rausschicken, sondern muss ein einzelnes Paket rausschicken.
Mhm.
Und bisher kam aber nur der LKW wirklich palettenweise an. Ja, was mache ich denn jetzt? Wer packt denn diese Pakete da ein eigentlich? Ne? Habe ich überhaupt das Packmaterial und solche Sachen?
Ja.
Also so fangen dann an, schon auch man über Prozesse nachzudenken. Ne? Das kann auch eine Veränderung auslösen im Unternehmen, die aber meistens auch ganz gut ist.
Ich wollte gerade sagen, aber Automatisierung ist ja schon auch manchmal fast noch so ein nächster Schritt, sage ich mal. Also das eine wäre wahrscheinlich, wie du sagtest, erstmal das Wissen in den Online-Shop reinzukriegen und dann oder auch die Produkte und so weiter und dann das eben zu automatisieren. Wie ist da so deine Erfahrung oder vielleicht hast du auch mal irgendwie ein Unternehmen begleitet, denen das vielleicht auch schwer gefallen ist? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com/Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Ja, es kommt ganz auf den Reifegrad drauf an. Ne? Mhm. Also beschäftigt sich schon jemand mit Daten, mit Schnittstellen und so weiter? Gibt es da eine IT im Unternehmen, die auch wirklich das System beherrschen?
Mhm.
Dann fällt das sehr, sehr leicht. Ne? Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, da dann einen neuen Shop, einen neuen Kanal sozusagen aufzumachen, das anzubinden. Das ist dann auch eine relativ simple Geschichte.
Mhm.
Wenn das Unternehmen sich zum ersten Mal mit dem Thema Online beschäftigt und diese Prozessveränderung, das Change Management im Unternehmen halt erleben muss, dann ist es natürlich ein Riesenschritt. Und dann kann es halt auch sinnvoll sein zu sagen, komm, wir starten erstmal ohne Automatisierung, guckt erstmal, dass ihr eure ersten 100 Bestellungen erstmal hinbekommt, ne? Dass ihr die Kunden dahin erzieht und dann macht man das ja nachgelagert. Auch das ist eine Option, klar.
Hast du schon Unternehmen erlebt, die gesagt haben, hey, Online-Shop ist eine super Idee, ist die Zukunft, wir sind dabei, ja, wir haben aber weder CRM-System richtig noch ERP-System, oder war das eigentlich immer vorhanden? Oder ist es auch sowas, wo du sagst, es ist so das Minimum, was wir brauchen, sonst können wir gar nicht loslegen?
Also ein CRM ist uns jetzt gar nicht so wichtig, weil das ist dann sozusagen die ja fast schon Offline-Marketing-Sicht. Mhm. ERP ist schon ungewöhnlich, wenn man dann nichts hätte. Mhm. Ne? Also die große ERP-Welle vor 30, 40 Jahren ging da schon durch. Ne? Dann, ja. dann gab es dann so alte Systeme, wo man so Zeilencode reinschreiben musste. Ne? Wow. Inzwischen sind wir dann, ist ja noch die zweite Welle dann vor 20 Jahren ungefähr. So, und meistens stehen wir da, dass so ein 20 Jahre altes System da ist, mhm. was man dann irgendwie so anbinden muss oder halt auch nicht, was dann vielleicht auch zu aufwendig ist. Ne? Ja. Aber irgendwas ist schon da.
Okay. Das wäre aber auch so das Minimum, wo du sagst, also ohne CRM, ohne ERP wird es dann schwierig, oder?
Er kommt drauf an. Also wenn ich Hersteller bin von einem Produkt, habe tausende Artikel von diesem Produkt auf Lager und das ist mir vollkommen egal, ob über den Onlineshop gerade 100 bestellt werden, weil ich habe eh genug auf Lager. Mhm. Ja, dann Mai, mach halt ohne.
Mhm. Ja. Du hast vorhin das Thema Daten und Analysen und so weiter mhm. angesprochen. Muss ich das alles schon vorbereiten, bevor ich damit loslegen will? Oder kann ich mir da Hilfe suchen? Oder welche Daten brauche ich denn überhaupt? Wie erfasse ich die?
Also die Daten, die du brauchst, sind vor allem Produktdaten. Mhm. Ne? Also das ist das, was wir brauchen. Das kann auch durchaus sein, dass es nochmal anstrengend ist. Ne? Weil es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass es da keine vernünftigen Bilder zum Beispiel gibt zu einem Produkt, mhm. das im ERP dann irgendwie so ein Kürzel ist, so ganz kurz beschrieben, dass nur ein Insider nach einem halben Jahr Einarbeitungszeit versteht, welches Produkt das ist. Ne? Ja. Und man sagt, ist doch ganz klar, das ist doch ein Fünferstück, sieht man doch. Ne? Und das ist natürlich was, da muss schon Vorarbeit geleistet werden. Ne? Man darf trotzdem natürlich schon mal anfangen, sich mit dem Onlineshop auseinanderzusetzen. Und der Onlineshop steht ja auch nicht innerhalb von einem Tag oder sowas, mhm. ne? Sondern es ist ja auch ein Projekt von 3 bis 6 Monaten, mhm. bis der halt so ist, dass es halt wirklich auf Kunden angepasst ist, dass der Kunde wirklich abgeholt ist und dass wir wirklich das Nutzererlebnis von Kunden verstanden haben und abgebildet haben. Mhm. Ne? Und derzeit kann man schon die Produktdaten aufarbeiten. Ne? Mhm. Aber ja, mhm. damit muss man sich schon Gedanken machen. Ne? Also so ein Bild zu einem Produkt wäre schon gut. Mhm. Produktdatenblätter, ne? Mhm. Gerade wenn man Händler ist, von verschiedenen Herstellern Produktdatenblätter zu bekommen in einem einheitlichen Format und so weiter. Das sind Sachen, die dauern.
Ne? Die dauern, aber das ist ja dann das, was man, das ist dann eben der Prozess wahrscheinlich ein
genau,
Stück weit.
Ja.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, es gibt ja dann am Ende auch noch, also das ist jetzt alles Strategie, Vorbereitung, Planung, es gibt am Ende noch die Implementierungsphase. Wie muss ich mir das vorstellen?
Die Implementierungsphase ist eigentlich eine Phase, die für einen Kunden ganz angenehm ist, weil er muss relativ wenig machen.
Das ist immer gut.
Das ist dann unser Job. Ja. Ja. Wir haben ja vorweg relativ viel geklärt miteinander. Ne? Wir haben ja sehr viel miteinander gesprochen, mhm. sind durch den Workshop gegangen, haben mit Kunden gesprochen und so weiter. Und von daher gibt es ja einen sehr genauen Projektumfang, man weiß, was zu tun ist. Ja. Was wir dann brauchen auf Kundenseite ist eigentlich fast eher, ich sag mal, ein Sparringspartner. Ne? So, man wirft dann mal was rüber, so was hältst du davon? Ach, finde ich ganz cool. Mhm. Ja, dass wir das dann halt fertig und umsetzen können. Und dann brauchen wir in der Implementierungsphase vor allem eher einen Techniker, sage ich mal. Ne? Der Techniker, der dann also dann bei der Anbindung unterstützt und solche technischen Probleme dann löst. Das war es im Prinzip schon. Ne? Mhm. Aber trotzdem, gerade so das Thema, was das Thema Prozesse angeht, intern mal Neukunden anlegen, solche Sachen. Ne? Mhm. Das sind so Sachen, die dann eher nochmal wehtun.
Was ist mit sowas wie, ich stelle mir jetzt vor, irgendwas geht mit der Bestellung schief, der Kunde hat was falsch bestellt oder sowas, diese ganzen Rückläufe, mhm. die funktionieren dann auch automatisiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also automatisieren kann man Standardprozesse. Mhm. Ne? Also Beispiel, Kunde bestellt was, das Ding geht sauber durch, wunderbar. Mhm. Ne? Sowas auch wie Retouren hat man im B2B eigentlich äußerst selten, mhm. ne? Weil man kann mit angebrochenen Kartons oder sowas nichts anfangen. Das ist dann eher so Kulanzsachen. Mhm. Wenn der Kunde was falsch bestellt hat, ist es nun mal tatsächlich so, dass man dann eher in einem manuellen Prozess drin ist. Das heißt, man muss halt gucken, passen zum Beispiel 2 Teile nicht miteinander zusammen mhm. oder sowas. Hat sich da jemand verklickt? Wenn das vom Sortiment her der Shop so ist, dass das sein kann, ne, mhm. da muss man eher überlegen, dass man da vielleicht nur eine Teilautomatisierung macht, dass man sagt, wir stellen den Auftrag zur Verfügung, vielleicht im Online-Shop, jemand guckt den rüber, klickt auf ja, okay, bitte mhm. rübertragen und dann landet der automatisch im ERP-System. Manche ERP-Systeme haben so eine Auftragseingangsprüfung mhm. automatisch sowieso von sich aus dabei, dass man die eher da reinschiebt und nicht direkt in den Auftrag. Ja. Dass dann sowieso der Innendienst oder so einen Auftragseingang prüft, was eh auch wieder was ist, was ein Prozesses, der sowieso schon da ist oder sowas. Ne? Also vor Fehlern auf Kundenseite würde ich erstmal gar nicht so sehr ausgehen. Mhm. Eher überlegen, wie kann ich den Kunden dann noch gut beraten.
Gut abholen und gut beraten. Ja. Okay, sehr cool. Jetzt haben wir ganz viel Theorie uns angeschaut. Jetzt bist du ja ein Mann auch der Praxis, der sich damit beschäftigt jeden Tag und der sich gut auskennt. Mich würden zwei Dinge noch interessieren. Die erste Frage kann man vielleicht ein bisschen kürzer beantworten. Und zwar, hast du mal irgendein Projekt erlebt, wo jemand gesagt hat, ich hätte gerne einen Online-Shop und ich stelle mir das super vor und so weiter. Und du hast am Ende gesagt, nee, ergibt einfach keinen Sinn bei euch. Und wenn ja, was waren das für Rahmenbedingungen?
Ja, das Szenario gibt es schon. Am ehesten ist es eine Frage des Sortiments, des Wettbewerbsumfelds und des eigenen Reifegrads. Beim Sortiment ist es halt oft so, ne, dass man halt Produkte hat, gerade im Handel, Großhandel, wo man schauen muss, wie seid ihr da strategisch positioniert? Mhm. Seid ihr Experte in einem bestimmten Bereich, sodass ihr diese Produkte anbietet und auch gut beraten könnt, wie kein anderer das kann? Mhm. Dann ist es fast egal, was der Wettbewerb macht, weil die Produkte einfach so gut sind und der Preis, naja gut, der darf jetzt nicht
komplett out of range sein.
Aber genau, aber der Preis ist vielleicht manchmal gar nicht so entscheidend, selbst im Online-Bereich nicht. Ja. Sondern kommt es auch auf Marke und gute Online-Beratung, Kundenführung an. Mhm. Wenn ich aber ein Sortiment habe, was sehr stark vergleichbar ist, was sehr stark umkämpft ist, ne, dann sind wir wieder beim Thema Wettbewerb. Was macht der Wettbewerb? Wenn der schon sehr, sehr gut ist, was das Thema Online-Marketing angeht, wenn die ein sehr krasses Preiskampf haben und so weiter, dann müsste ich halt einen extrem starken Reifegrad im Unternehmen haben, was das Thema Online-Verständnis, Digitalverständnis, digitales Marketing angeht. Mhm. Ne? Weil dann bin ich halt im harten Wettbewerbsumfeld.
Ja.
Wenn all diese drei Bereiche halt nicht gut gegeben sind, dann wird's schwer. Ne? Und dann muss man auch überlegen, macht das überhaupt Sinn, jetzt einen Online-Shop für dich zu machen? Lass doch mal gucken, und auch das haben wir auch schon gemacht, was in deinem Sortiment macht denn Sinn? Mhm. Wo in deinem Sortiment bist du denn ausgesprochener Experte, weil du da vielleicht ein exklusiver Lizenznehmer bist oder sowas. Mhm. Ne? Dann lass uns doch lieber 90% von deinem Sortiment mal wegnehmen und wir machen dich zum Spezialisten für dieses eine Produkt. Mhm. Und das lässt sich dann wiederum viel besser vermarkten. Da gibt es zwar einen kleineren Markt, aber dafür schaffst du es halt wenigstens mit diesem kleinen Produkt sehr viel einfacher, eine bessere Sichtbarkeit zu erzeugen. Mhm. Der Wettbewerb ist nicht so groß und du kannst den Reifegrad nach und nach nachziehen. Mhm. Wenn du es irgendwann verstanden hast, wie das Thema online funktioniert, dann kannst du ja wiederum dieses sehr spezielle Produkt ergänzen. Mhm. Dann mit so Cross-Selling-Produkten wie ich brauche doch noch mal das passende Kabel dazu oder den passenden Anschluss und so weiter. Ne? Aber dann erstmal wieder.
Oder ein B2C, wäre es die passende Hülle zur Trinkflasche oder so.
Was auch immer, genau.
Okay, verstanden.
Ja.
Okay, das heißt, es gab schon mal Projekte, bei denen es ein bisschen schwierig war. Wie sieht's jetzt aus? Also mich würde noch mal ein Projekt interessieren, wenn du uns vielleicht noch mal einmal komplett mitnehmen könntest. So, was war Ausgangslage bei dem, könntest Großhandel nehmen oder Industrie oder was dir gerade vielleicht in den Sinn kommt, ein spannendes Thema. Was war die Ausgangslage bei dem Unternehmen? Was habt ihr konkret dann getan, sie zu unterstützen und was ist jetzt quasi Status quo? Das würde mich mal noch an einem konkreten Beispiel interessieren.
Ja, also dann nochmal zum Verständnis, was bedeutet halt E-Commerce für B2B-Unternehmen für uns? Das kann halt losgehen bei einem simplen Online-Shop, wo vielleicht nach Freischaltung man seine Produkte sieht, bestellen kann, fertig. Ne? Das ist ein ganz normaler B2B-Shop erstmal. Das kann aber halt auf der anderen Seite hingehen bis zum Kundenportal, wo wir wirklich alle Prozesse rund um den Kunden digital abbilden.
Ja.
Und so breit kann halt B2B-Online-Shop sein. Ne?
Ach cool,
ja. Und wenn man das halt ganz breit mal sieht, finde ich es dann schon beeindruckend, wenn man halt Unternehmen nimmt, die eher so eben, wie gesagt, Gebrauchs-Verbrauchsgüter nimmt. Wenn man da aus dem Großhandel jetzt mal ein Unternehmen nimmt, die gute Marken haben, zum Teil auch exklusiv haben und da dann den Kunden halt online hinführen. Das bedeutet halt, dass sie jetzt im Ausgangsschritt, ja, sie hatten schon einen Online-Shop. Ja, der hat funktioniert, aber es war bemerkenswert, dass sich Kunden darüber durchgequält haben. Ja, aber
keine User Experience.
Genau, dahinter. Also da war nichts da, aber trotzdem die Kunden haben sich durchgequält. Also der Nutzen von dem Online-Shop war trotzdem noch so hoch, dass der Schmerz ertragen wurde. Mhm. Wenn man das jetzt nochmal ein Jahr später raufschaut, ne, dann hat der Kunde hier ein richtig gutes Kundenerlebnis, das fühlt sich alles gut an, er findet seine Produkte sehr schnell und vor allem, er muss viel seltener anrufen, viel seltener nachfragen, weil über das Kundenportal alle Belege dort sind, seine gesamte Garantieablauf, wie lang, welche Seriennummer ist das, wann läuft die Garantie ab, alle Garantiefälle und so weiter, sind da digital abgebildet bis hin zur Anbindung ans CRM und so weiter. Ne? Und das ist dann schon wirklich die Endausbaustufe, wo man sagt, wow, okay, da ist das Unternehmen danach wirklich auf einem komplett anderen Level. Mhm. Na, weil man wirklich sagen kann, wir haben nur noch halb so viele Anrufe, weil keiner mehr nachfragt, wo ist das Sicherheitsdatenblatt, wo ist die Rechnung, wo ist der Lieferschein und so weiter. Es ist alles online verfügbar, abgebildet. Und die Leute, die jetzt eben nach dem Lieferschein noch geguckt haben, die haben jetzt eben Zeit für eine richtig gute Beratung dann am Telefon bei den Kunden, wo man sagt, das macht auch richtig Spaß.
Was waren die Produkte von denen?
Das ist eher in einem IT-Bereich, okay. Kann man aber genauso gut auf Handwerk, was auch immer, abbilden. Auch da gibt es genau die gleichen Konstellationen. Oft ist es eben auch noch so, dass man dann auch auf der Kundenseite jemand hat, der vielleicht das Produkt gar nicht so richtig versteht. Auch da kann man ihm dann eben online helfen und so weiter. Das macht dann schon Spaß, wenn wir eben wirklich sehen, dass wir das Unternehmen wirklich auch weiterbringen und denen helfen, sich selbst zu transformieren sozusagen.
Okay. Ist es in deinen Augen besonders wichtig, dass ich ein Stück weit eine Nische bediene? Weil du hast jetzt schon öfter so ein bisschen anklingen lassen, dass dieses Jahr in den Wettbewerb stürzen, wenn die schon gut sind. Oder sage ich halt, ja, dann ziehe ich halt nach. Oder ist es dann eher was, wo du sagst, vergebene Liebesmühe, wenn einer erstmal gut positioniert ist, hat man keine Chance mehr?
Das kommt auf die strategische Frage an, die wir ganz am Anfang erläutert haben. Ne? Also möchte ich vielleicht Transaktionskosten reduzieren und Faxe abtippen, ausmerzen? Dann muss ich keine Nische haben, ne? Da muss ich einfach nur meine Kunden, die ich heute habe, einfach gut digital abbilden und denen dabei helfen, das Leben leichter zu machen.
Das ist dann Wettbewerb einfach gar nicht mein Interesse in dem Kontext.
Das ist mir wurscht, ne? Ja. Wenn ich natürlich einen digitalen Wachstumstreiber bauen möchte, dann ist Wettbewerb natürlich schon eine wichtige Frage, die man hat, sich beantworten muss. Wie bin ich da aufgestellt und wie kann ich darauf antworten, ja?
Okay. Gibt's denn so, wenn man es mal so Richtung Zukunft noch ein bisschen schaut vielleicht, gibt's denn im Bereich E-Commerce irgendwas, wo du gerade für die B2B-Unternehmen, wo du sagst, da kommt noch richtig was auf euch zu, da gibt's noch ein paar coole Trends, die wir jetzt mitgehen wollen?
Ja.
Und wenn ja, wie sehen die aus?
Also was wir super spannend finden, ist eben das ganze Thema künstliche Intelligenz, gerade rund um Produktbeschreibung von B2B-Produkten, ne? Weil das ist halt oft schwierig, ne? Also es ist halt ein Industrieprodukt, das ist
halt eine Schraube.
Die Schraube hinten links, ne? Die muss halt aber trotzdem gut beschrieben sein. Sie muss so beschrieben sein, dass sowohl der Maschinenführer als auch jemanden aus dem Einkauf versteht, was das Ding tut und dass es das Richtige ist. Und diese verschiedenen Nutzerbrillen eben auf das gleiche Produkt zu haben, finde ich mega spannend, weil da kann halt dann künstliche Intelligenz dabei helfen, Produktbeschreibungen eben zu machen. Und da sind wir auch schon dabei, eben zu gucken, wie kann uns das helfen, hier Produktbeschreibungen zu machen, die sowohl dem einen als auch dem anderen helfen, ohne bei dem einen wieder Sorgen auszulösen nach dem Motto, ist es überhaupt das Richtige, ist das fachlich richtig, was da drin steht. Aber das ist schon sehr beeindruckend. Genauso Produktbilder, ne? Auch da muss man sich überlegen, wie kann man das vielleicht nutzen? Kann man vielleicht CAD-Zeichnungen in Zukunft reinschmeißen und dann in drei verschiedenen Szenarien mal aufmalen, damit jeder sein Szenario sieht, ne, weil die gleiche Schraube sieht halt in der Papierfabrik anders aus als, weiß ich nicht, im Schuhladen. Ne? Aber dass jeder versteht, das ist wirklich das Produkt, was ich gerade in der Hand halte oder
brauche,
sowas.
Ja.
Und was ich gerade brauche. Ne? Das finde ich schon super spannend, solche Sachen. Und wenn wir noch ganz weit schauen, dann reden wir hier natürlich über das Thema Headless E-Commerce. Grausamer Begriff, aber leider in der Szene so geprägt. Das heißt nicht, dass es komplett kopflos ist, sondern dass wir keine Oberfläche mehr haben in Richtung Kunde. Heißt, die Maschine meldet von sich aus, dass sie mal gerne wieder einen Tropfen Öl hätte. Ne?
Next Level sind wir gerade. Okay,
und dass sie jetzt gerne bitte mal 5 Liter Öl bitte mal nachbestellen und morgen steht die vor der Tür und der Maschinenführer kippt das halt rein. Ne? Das heißt, dass also Maschinenläger, Warenbestände und so weiter halt automatisch gemeldet werden, automatisch nachgeliefert wird. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, wo wir dahin uns bewegen. Ja.
Ja, das geht dann schon fast Richtung Kanban auch ein Stück weit, also quasi Nachschubprozesse und so weiter, die dann noch da hinten dran hängen sozusagen.
Genau, aber das eben dann wieder automatisiert, ne, dass man halt vielleicht eben solche Nachbestellprozesse dann eben von der Maschine automatisch melden muss und keiner guckt mehr rauf.
Wahnsinn. Okay, das klingt auf jeden Fall auch nochmal spannend. Könnte man wahrscheinlich jetzt nochmal eine eigene Folge drumherum bauen.
Das stimmt, ja.
Das können wir uns vielleicht irgendwann mal nochmal anschauen. Mich würde jetzt am Ende noch interessieren, glaubst du, dass es nötig ist, sag mal jetzt für die Unternehmen, die ihr jetzt auch in den letzten Jahren begleitet habt oder so, ist es für die relevant, dass sie sich damit jetzt direkt beschäftigen? Also wenn du jetzt sagst, KI und so weiter ist ein Thema, ist es jetzt schon so weit, ich sag mal, wenn ich gute Produktbeschreibungen habe, brauche ich da vielleicht KI jetzt gerade nicht unbedingt dazu? Oder sagst du, lieber gleich damit beschäftigen und den Trend gleich mitgehen, bevor man nachher irgendwie den Zug verpasst? angepasst hat.
Also bei diesen ganzen Maschinensachen, ne, da reden wir dann über IoT, Internet of Things und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter weg. Mhm. Ja, davon reden zwar alle seit Jahren, aber so richtig weiter kommen wir da nicht. Mhm. Beim Thema
KI. Ein anderes Problem, ja.
Ja. Beim Thema KI, glaube ich, sind wir schon sehr nah. Ne? Mhm. Ich glaube, das kann man jetzt schon nutzen. Man muss halt gucken, dass es halt immer für einen bestimmten Anwendungszweck halt wirklich geplant und geprüft und eingesetzt wird. Mhm. KI ist kein Allheilmittel, ne? Aber ich glaube schon, dass das funktionieren kann, wenn man eben ganz klare Aufgaben und Anforderungen eben daran stellt. Und dann reden wir halt darüber, dass halt dann 10.000 Produktbeschreibungen halt einfach nochmal überprüft werden und vielleicht neu geschrieben werden. Ne? Mhm. Oder wo,
optimiert werden.
Wo in der Produktbeschreibung wird vielleicht ein bestimmter Begriff verwendet, den wir nicht mehr verwenden wollen oder solche Sachen. Mhm. Ne? Also wenn es darum geht, Massen an Daten zu generieren, zu verarbeiten, zu prüfen und so weiter, ist das heute schon auf einem sehr guten Stand.
Hast du denn sonst noch irgendwas mitgebracht? Wir sehen hier drüben, vielleicht haben es die einen oder anderen, die es hier bei YouTube anschauen, schon gesehen, hier liegt noch ein Buch auf dem Tisch. Magst du da noch kurz was dazu erzählen?
Genau, ich habe gestern meine Tasche gepackt und du hattest gesagt, was ist denn so mit Stakeholdern? Wir haben auch gerade darüber gesprochen und so weiter. Ne? Und ich habe ein kleines Buch mitgebracht, E-Commerce for CEOs. Ich halte es mal entweder in die oder in die Kamera, ihr könnt es euch aussuchen. Ist auf Englisch, lässt sich aber relativ gut wegsnacken und ist so ein bisschen so das Einleitungsbuch sozusagen, um mal ein bisschen reinzukommen. Für jemanden, der vielleicht noch nicht so sehr sich mit E-Commerce beschäftigt hat, einfach so ein bisschen die Buzzwords, die da so rumschwirren, mal ein bisschen auseinanderzunehmen, zu verstehen. Ne? Also was ist D2C, Direct to Consumer, ne? Was ist B2B, was ist ein CTA, was ist ein CTR, was ist ein AOV und was auch immer.
Ne? Jetzt kommen aber hier die Marketing-Fachbegriffe sehr gut.
Das ist eben einfach ganz gut erklärt. Ne? Ja.
E-Commerce ist es nur für CEOs?
Ich denke, es steht noch extra dabei für C-Suite-Leader, also auch für Management. Okay. Und ich sage auch immer gern für Vorstände und Kleinkinder. Also von daher für alle gut erklärt.
Die sich damit beschäftigen wollen. Cool. Genau. Wichtig ist kein Buch von dir, das heißt, es ist einfach eine unabhängige Empfehlung sozusagen. Genau. Von wem ist das vielleicht noch die das nur als Podcast hören?
Ich kenne Dean McElwee nicht, aber
kein Affiliate-Link
und Dean McElwee, E-Commerce für CEOs, gibt's auf Amazon für kein Geld.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank für die Folge. Es hat Spaß gemacht. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Das stimmt.
Hat Spaß gemacht. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Herausforderungen des E-Commerce, Ziele und Mehrwert. Wir haben uns die Stakeholder ein bisschen angeschaut, die da alle irgendwie beteiligt sind von allen Seiten. Wir haben viel über Strategie und Umsetzung gesprochen und auch gerade noch so ein bisschen über die Praxis quasi, also was da so los ist in den Unternehmen. Vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. da. Ansonsten dürft ihr euch natürlich auch bei uns melden, wenn es noch Fragen gibt. Die leiten wir auch gerne an den Matthias weiter. Und meldet euch gerne bei uns. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Sehr gerne.
Macht's gut. Ciao.